Der Morgenstern ist kein Stern, sondern meist der Planet Venus, der kurz vor Sonnenaufgang besonders hell am östlichen Himmel steht. Er kündigt den kommenden Tag an, daher der Name Morgenstern. Der Morgenstern ist also ein Licht in der Dunkelheit, das den neuen Tag verheißt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts. An den Mikrofonen hört ihr heute
Martina Herbt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen
und Katrin Mette, Pfarrerin am Klosterhof St. Afra in Meißen, das liegt auch in Sachsen.
Du Morgenstern, du Licht vom Licht, meine liebe Katrin, das klingt doch wunderbar. Gesangbuch Nummer 74. Der Text stammt wahrscheinlich von Richard Adelbert Lipsius nach einer Vorlage von Johann Gottfried Herder. Die Melodie gehört zu dem Text, steht auf, ihr lieben Kinderlein, ein Morgenlied unter der Nummer 442 im aktuellen Gesangbuch. Das Lied ist das letzte in der Rubrik Epiphanias im Gesangbuch. Das sind ja immer die jüngsten Texte verzeichnet. Dieser ist vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Es ist vorgeschlagen als Wochenlied für den zweiten Sonntag nach Epiphanias neben In dir ist Freude.
Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht. Du gingst vor aller Zeiten auf in unerschaffener Klarheit auf. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich lebendiger hoffen wir, denn des Todes Nacht hast Sieg und Leben uns gebracht. Du ewige Wahrheit Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst herab ins Erden.
Dieses Lied vom Morgenstern hat einen festen Platz in meinem Herzen, liebe Martina. Das hat ein bisschen mit dem Text vor allem, aber mit der Melodie zu tun. Die stammt ja von dem Lied Steht auf, ihr lieben Kinderlein. Und das ist zum einen in unserer Familie zum Wecken benutzt worden. Schon von meiner Oma, wenn ich das richtig weiß. Bitte korrigier mich, liebe Christina, falls ich mal wieder Quatsch erzähle.
Katrin, wer ist denn Christina?
Meine Mutter, die gibt mir manchmal Feedback, nachdem sie unseren Podcast angehört hat und sagt dann, Katrin, das hast du aber nicht richtig erzählt, wenn ich so eine biografische Anekdote manchmal einbaue. Okay, aber warum ich das Lied mag, das hat nicht nur biografische Gründe, sondern ich finde eben vor allen Dingen die Melodie total schön. Du kannst es dann mir gerne sagen, dass ich mich total irre, aber für mich ist das ein Lied, was sich gefühlt beschleunigt, je weiter es dem Ende der Strophen zugeht, und das finde ich genial. Also ich kenne die Melodie nicht nur aus dem Morgenlied Steht auf, ihr lieben Kinderlein, sondern auch vom Adventslied Ihr lieben Christen, freut euch nun. Und da macht das mit dem Beschleunigen richtig viel Sinn, weil die Erwartung ja dazu neigt, umso drängender zu werden, je länger sie anhält. Das finde ich einfach eine tolle Kombination von Text und Melodie. Und weil eben jetzt dieses Lied auch dieselbe Melodie hat, finde ich es einfach auch sofort gut.
Lass uns doch aber mal zuerst über den Text reden, über die Textfassung. Hier steht Johann Gottfried Herder im Gesangbuch. Du hast aber geforscht und hast mehr zu erzählen als nur über Herrn Herder.
Ja, das ist eben, es ist wahrscheinlich so, dass Herder die Vorlage für das Lied geschaffen hat, der eigentliche Text dann aber eben auf den schon von dir erwähnten anderen Lieddichter, wie heißt er?
Adelbert Lipsius.
Zurückgeht. Trotzdem schauen wir natürlich uns den Autor der Textvorlage an, Johann Gottfried Herder. Er hat einen Wikipedia-Artikel, so lang wie der Johannistag. Ich finde fast schon unverschämt lang den Artikel, so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen das Wichtigste in Kürze. Johann Gottfried Herder war Dichter und Philosoph, Theologe, Sprachforscher, Bücherwurm und angeblich die Vorlage für Goethes Faust. Mhm. Er hat vor allem Wesentliches zur Entwicklung der Sprachwissenschaft geleistet. Er ist 1744 geboren in Ostpreußen, gestorben ist er 1803 in Weimar. Sein Vater hieß Johann Herder und war Küster, Kantor und Lehrer, eine typische Personalunion im 18. Jahrhundert. Seine Mutter hieß Anna Elisabeth, geborene Pelz. Der kleine Johann Gottfried hat von Anfang an eine enge Beziehung zum evangelischen Liedgut gehabt. Das kam sicher durch den Beruf seines Vaters, ne, Kantor, aber auch durch die Lateinschule, in der Herder auch Klavierspiel und Generalbass lernte. Er hat dann in Königsberg Theologie und Philosophie studiert, unter anderem bei Immanuel Kant. In Riga fing er als Lehrer an und wirkte auch schon bald als Prediger an der Riga Hauptkirche.
Und dort arbeitete er, haben wir gelesen, mit dem Kantor, Bachschüler und Komponisten Johann Gottfried Mythel zusammen.
Zwei Johann Gottfrieds. Ab 1769 unternahm Herder Bildungsreisen nach Nantes und Paris, aber auch nach Hamburg und Straßburg. In Hamburg besuchte er Matthias Claudius und Lessing. In Straßburg traf er Goethe. Er schrieb ein Reisetagebuch in dieser Zeit, das er auch später veröffentlichte. 1771 wurde Herder nach Bückeburg berufen als Hofprediger und Konsistorialrat. Das ist so ein kirchlicher Verwaltungsjob.
In Bückeburg hat Herder Johann Christoph Bach getroffen, einer der Bach-Söhne. Und dieser Bach hat Herders Texte vertont.
1773 hat Herder geheiratet, Caroline Flachsland. Die beiden hatten zusammen 7 Söhne und eine Tochter. Und 3 Jahre später, 1776, wurde Herder dann auf Betreiben Goethes als Generalsuperintendent nach Weimar berufen und kämpfte dort tapfer gegen den Verfall der Kirchenmusik, so wie wir ungefähr, Martina.
Was stellst du hier für Thesen auf?
In Weimar war Herder dann auch für die Gesangbuchreform verantwortlich und da klingeln uns doch sofort die Ohren, Martina, oder? Also mir nicht ganz so doll wie dir, du bist ja viel mehr involviert. Ja, und in der von Herder verantworteten Gesangbuchreform zeigt sich, dass er einerseits die Tradition schätzte und pflegte, aber er war andererseits auch offen für neues Liedgut. Das ist doch eine fantastische Kombination. Er starb nach schwerem Leber- und Augenleiden am 18. Dezember 1803. Und auf seinem Grabstein stehen die Worte Licht, Liebe und Leben.
In Weimar ist er verstorben, ne?
Mhm.
Ja. Ich finde übrigens das sehr interessant, diese Worte Licht, Liebe, Leben auf dem Grabstein. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, habe ich gerade gedacht, was immer auf meinem Grabstein stehen soll. Soll ich das tun?
Also ich denke, das ist nie verkehrt. Gibt es ja ganz tolle Beispiele. Zum Beispiel, ich kenne auf einem Grabstein die Inschrift Komme gleich wieder. Oder man kann ja nie wissen.
Jetzt lass uns aber mal zu Herrn Herder zurück. Der war, glaube ich, ein bisschen ernsthafter als wir unterwegs. Der hat Großes geschaffen.
Ja,
ja, nicht umsonst ist der Name.
Genau, der ist
bekannt.
Sehr bedeutend. Also, er war einerseits Sammler, Übersetzer und Herausgeber. Und er hat ja auch Volkslieder und Volkssagen gesammelt. Er war aber auch Autor. Er hat Oratorien geschrieben, Kantatentexte, Abhandlungen und Rezensionen. Er hat theologische und philosophische Bücher verfasst und Gedichte. Und eins dieser Gedichte, allerdings ein unvollendetes, bildet eben nun die Vorlage für unser Wochenlied. Dieses Gedicht von Herder heißt Du aller Sterne Schöpfer Licht. Und Martina, ich bitte dich, uns das jetzt mal vorzulesen.
Du aller Sterne Schöpfer Licht, das aus des Himmels Tiefen bricht und gehst der Ewigkeitenlauf in ewig neuer Klarheit auf. Dir danken wir, dir beten wir und opfern hohe Hoffnung dir. Denn du durchbrachst der Erde Nacht mit deines Glanzes stiller Macht. Besuchtest uns in unserem Tal mit deiner Gotterkenntnisstrahl, aus welchem ewig Leben fließt und sich in stille Seelen gießt. Und wird in ihnen Gottes Bild mit Weisheit, Lieb und Kraft erfüllt und leitet sie durchs Todestal zu jener Sonne neuem Strahl. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht. Führ aus der Dämmerung uns zum Licht, der du am Abende der Welt dich treulich bei uns eingestellt. Sei uns Mitwanderer im Tal, der Hoffnung zu des Berges Strahl, der dort in Wolken vor uns ruht und auf ihm harret ewig gut. Was keine Augen je gesehen, harrt unser.
Und da bricht die Sache ab. Deswegen auch unvollendet. Die von der 7. Strophe ist nur der Anfang überliefert. Ja, es fällt schon, finde ich, auf, dass der Text von seiner Struktur, von seinem Metrum her dem Wochenlied entspricht. Ne? Man könnte das auf die Melodie des Wochenliedes singen. Übrigens auch auf die Melodie vom Himmel hoch, da komme ich her, würde auch gehen. Und natürlich sind auch die Parallelen zum Text, Inhalt des Wochenliedes mit Händen zu greifen. Ihr kennt das, wir machen das öfter mal, wir stellen das so gegenüber. Ich lese mal die erste Strophe des Wochenliedes vor und Martina stellt mal die passende Strophe von Herthas Gedicht daneben, damit ihr einfach so einen Eindruck kriegt. Ne? Also Wochenlied. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffener Klarheit auf.
In Herthas Gedicht. Du aller Sterne Schöpferlicht, das aus des Himmels Tiefen bricht und gehst der Ewigkeiten Lauf in ewig neuer Klarheit auf.
Strophe 2 des Wochenliedes. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebendiger, hoffen wir, denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht.
Herr, das Gedicht. Dir danken wir, dir beten wir und opfern hohe Hoffnung dir, denn du durchbrachst der Erde Nacht mit deines Glanzes stiller Macht.
Und so weiter. Ja, die dritte Strophe des, ja, es ist schon eng, genau, finde ich auch. Die dritte Strophe des Wochenliedes ist dann eine Kompilation aus Strophe 3 und 4 der Gedichtvorlage. Die Strophe 6 des Gedichts hat im Wochenlied gar keine Entsprechung. Ne? Also das könnte man sich jetzt nochmal im Detail angucken, machen wir jetzt hier nicht. Ich denke, jetzt ist es erstmal Zeit, den Verfasser des Wochenlieds in den Blick zu nehmen, also denjenigen, der das Gedicht Herthas weiterentwickelt hat. Er heißt Richard Adelbert Lipsius.
Ehrlich gesagt hatte ich diesen Namen noch nie gehört. Er ist ja auch nicht zu finden in den Angaben im Evangelischen Gesangbuch unter den Liedautoren. Wie gut, dass es den Podcast gibt. Wir schauen uns mal an, wer dieser Herr Lipsius war. 1830 in Gera in Thüringen geboren. Sein Vater war übrigens später Rektor der Thomasschule, habe ich gelesen, zu Leipzig. Er besuchte auch selber die Leipziger Thomasschule, studierte Theologie in Berlin und in Leipzig und war ab 1856 Frühprediger an der Universitätskirche St. Pauli in Leipzig.
Also in den Gottesdiensten, die sehr früh am Morgen stattfinden?
Ich weiß es nicht, ich habe das nicht rausgefunden. Ja. Und er hat dann, er war auch außerordentlicher Professor ab 1859 in Leipzig. Von 61 bis 65 war er Professor für Dogmatik an der Universität in Wien. Dann ist er einem Ruf als Professor für systematische Theologie an die Universität Kiel gefolgt. Dann ist er an die Universität Jena wieder zurückgegangen und hatte dort eine Professur und viele Ehren. Also er war, glaube ich, ein bedeutender Theologe, lehrender Theologe. Er gehörte eher zu der liberalen Richtung des Protestantismus, die versuchte, christlichen Glauben und moderne Wissenschaft in Einklang zu bringen. Also typisch, glaube ich, für die Zeit der Aufklärung.
Ja, gab es auch Gegenkräfte, aber es klingt total sympathisch.
Ja, und ich habe so gelesen, was für mich ist es ja auch immer super interessant, was ist denn liberaler Protestantismus in dieser Zeit? Ich habe so gelesen, er hat einen vermittlungstheologischen Liberalismus, also zwischen den orthodoxen Kräften, Dogma und radikaler Bibelkritik, irgend sowas dazwischen zu fühlen, zu finden. Und zentrale Gedanken waren, dass eigentlich es eine ethische, sittliche Dimension des Glaubens gibt, die war ihm wichtig, dass das Christentum eine Willensgemeinschaft, eine Persönlichkeitsgemeinschaft ist, die in Christus, in dem Bild, sich besonders wiederfindet und nicht bloß in kirchlicher Dogmatik. Und er verstand die Theologie auch als Wissenschaft und dass natürlich alles im Lichte der Vernunft reflektiert werden muss.
Wenn ich dich noch mal kurz ergänzen darf, als Wissenschaft des religiösen Bewusstseins, also das ist sozusagen da ist er auf der schleiermacherischen Linie. Mhm. Ne? Gibt es andere Ansätze, die sagen, das ist zwar auch eine Wissenschaft, aber die bezieht sich auf die Offenbarungsgehalte oder wie auch immer. Aber hier, Wissenschaft des religiösen Bewusstseins, das ist schon toll. Mhm. Mit dem sollte man sich etwas mehr beschäftigen.
Alles sehr interessant, liebe Katrin, zur Person und zu den theologischen Richtungen dieser Zeit. Gestorben ist Lipsius 1892 in Jena.
Wir schauen auf den Text des Liedes. In der Fassung des Wochenliedes, so wie es Lipsius jetzt bearbeitet hat, ist das ganz eindeutig ein Christuslied. Also es geht in dem Lied um Jesus Christus. Das kann man sofort an der ersten Zeile ablesen. Du Morgenstern, du Licht vom Licht. Morgenstern, eine Bezeichnung und eine Anrede an Christus. Wir kennen das aus der Offenbarung des Johannes. Da wird auch schon diese Verbindung hergestellt. Mhm. Und das Sternmotiv rechtfertigt auch, warum wir hier ein Epiphanias-Lied vor uns haben. Ne? Es gibt noch andere Epiphanias-Lieder, wo Jesus als Stern angeredet wird. Und natürlich spielt da auch immer die Bezugnahme auf den Stern von Bethlehem eine Rolle. Ja, und dass Christus Licht vom Licht ist, wie es hier an der ersten Zeile heißt, das kennen wir auch aus dem besonderen Glaubensbekenntnis, dass wir also in Gottesdiensten an besonders festlichen Tagen, zu festlichen Zeiten manchmal statt des Apostolikums verwenden. Ich meine dieses Glaubensbekenntnis, das unter dem etwas schwer auszusprechenden Namen Licenum Constantinopolitanum bekannt ist. Mhm. Ein Christuslied. Ich will dir kurz auffächern, wie sich das in den vier Strophen konkretisiert. Ich würde sagen, in der ersten Strophe haben wir eine Präexistenz-Christologie vor uns, so wie wir sie auch zum Beispiel aus dem Prolog des Johannesevangeliums kennen. Ne? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Mhm. Also die Vorstellung, dass Christus von Anfang an da war, bei Gott war, noch vor der Schöpfung, ist sehr steil. Und hier in dem Lied, ne, du, gemeint ist Christus, du gingst vor aller Zeitenlauf in unerschaffener Klarheit auf. Also vor aller Zeitenlauf, ehe noch die Zeit geschaffen wurde, war Christus schon da. Strophe 2 spielt dann eher so eine Passions- und Osterchristologie an. Also da heißt es, du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. Du hast ja vorhin Herthers Gedicht vorgelesen, da war nicht des Todes Nacht, sondern da ging es um der Erde Nacht. Mhm. Das klingt eher nach Weihnachten, ne? Mhm. Und jetzt aber Lipsius lenkt das mehr so in Richtung Tod und Auferstehung. Strophe 3, da wird die Bedeutung Christi mit Blick auf Gott geschildert. Also da wird ja gesagt, Christus ist das Bild Gottes. Er zeigt ihn uns, offenbart und enthüllt ihn uns. Das kennen wir auch aus der Christologie des Johannesevangeliums. Mhm. Und Strophe 4 greift dann nochmal das Lichtmotiv auf. Aber nun mit einem bisschen anderen Gestus. Strophe 1 war so ein Lobpreis, eine Huldigung. Und Strophe 4 ist jetzt eine Bitte, die uns wieder in die Ostergeschichte hineinnimmt und darin der Vorlage Herthers folgt, ne?
Bleib bei uns, Herr.
Das kennen wir ja aus der Emmaus-Geschichte, das sagen doch die beiden Jünger zu Jesus.
Verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht. Bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt.
So viel zu dem ja recht kurzen Text. Martina, erzähl mal was zur Melodie des Liedes.
Die Melodie ist in einer Quelle bei Nikolaus Hermann 1560 aufzufinden. Über Nikolaus Hermann haben wir schon gesprochen. Man weiß also nicht genau bei unserer Melodie, wer sie geschaffen hat. Wir nutzen sie ja auch bei anderen Texten, das haben wir schon gesagt. Steht auf, ihr lieben Kinderlein, oder bei dem Adventslied, ihr lieben Christen, freut euch nun. Ich glaube, dort wird das am meisten gesungen, dieses Lied, dieses Adventslied. Und übrigens auch eben bei unserem Morgenstern-Lied. Ich finde, dass das zu diesem Lichtgedanken unseres Lieds die Melodie hervorragend passt. Das ist so ein fröhliches D-Dur. Das glitzert, glänzt. Das ist wunderbar. Und es beginnt auch so, weißt du, so ein bisschen, ein Morgenstern hat für mich viel Energie. Das ist irgendwie, ist gleich hüpfig in den Tag. Und unsere Melodie hüpft auch gleich los. Die springt mit einem mutigen Sprung 5 Töne nach oben, einer Quinte. Überhaupt, jede Melodiezeile beginnt mit einem Sprung. Manchmal ist es eine Quinte, dann wieder eine Quarte, nochmal eine Quarte. Das macht so einen belebenden Charakter. Vielleicht ist das auch, was du meinst, mit dem das beschleunigt sich ja dann, weil dann kommt nach den ersten zwei Zeilen kommt noch diese Punktierung und es kommt aber meines Erachtens auch wieder am Schluss zur Ruhe. Da haben wir nämlich plötzlich in der letzten Melodiezeile ganz viele halbe Noten, ganz viele lange Betonungen. Das ist so ein bisschen, das erdet das wieder.
Kann ich nochmal sagen, woher bei mir der Eindruck rührt, dass sich das beschleunigt? Die erste und die zweite Melodiezeile, da haben wir eine halbe und danach ist eine Viertelpause, ne? Und bei der dritten Zeile
ist das nicht.
Genau, ist die halbe und dann geht es sofort weiter. Und genau. Manchmal wird das gar nicht richtig gesungen, finde ich. Da wird dann doch eine Pause gemacht. Aber eigentlich treibt das doch so ein bisschen voran. Und das finde ich wirklich find ich cool.
Also irgendwie mutet die Melodie auch alt an, aber nicht altmodisch. Ja. Die ist flott, die tanzt. Und ich finde, sie ist auch nicht übermäßig schwer. Sie hat auch keinen super großen Tonumfang. Ich glaube, eine Oktave ist das, ist nicht allzu viel. Aber alles wirkt beschwingt, belebend und besonders, finde ich, ist das I-Tüpfelchen, die Punktierung in der letzten Zeile bei Du gingst hervor, du gingst vor aller Zeiten lauf.
Der vorletzten Stelle. Zeile.
Ne? Ja, der vorletzten Zeile. Das ist so klein und wirkungsvoll. Übrigens, gerade dort an der Stelle, du gingst vor aller Zeiten lauf. Das sind auch interessante Textstellen in den Strophen. Das heißt nämlich in der zweiten, denn du durchdrangst des Todes Nacht, du kamst herab vom Erdenteil, bleib auch am Abend dieser Welt. Das ist so ein schöner Bogen vom Himmelszelt nach unten. Das passt zu diesen Texten so gut. Und dann, wie gesagt, endet es in diesen halben Noten, bis es wieder beim Grundton, beim Ausgangspunkt ankommt und hups, die nächste Strophe folgt und gleich hüpfen wir wieder von dem Grundton los. Sehr hübsch, sehr hübsch.
Okay, für den Gottesdienst hatte ich gleich die Idee, wie man das Lied, ich sage jetzt mal liturgisch, verbraten. Also das ist ja, steckt ja voller Anrufungstitel, ne? Und die könnte man ja aufgreifen in den Gebeten des Gottesdienstes. Also sei es du Morgenstern oder die Formulierung du Licht vom Licht, du Lebensquell kommt noch vor, lebendiger. Man könnte nur eine von diesen Anrufungen aufgreifen oder man strukturiert das Fürbittgebet in verschiedene Bitten, die alle nochmal mit diese Titel nacheinander aufgreifen. Ich finde sowas eine schöne Möglichkeit, auf eine sehr subtile Art und Weise aufzuzeigen, dass im Gottesdienst alles mit allem verwoben ist. Mm.
Vielleicht würde ich gar nicht mal lebendiger sagen, sondern lebendige.
Oh, da reden wir mal noch extra drüber. Über das Gendern von Gottesnamen.
Ich stelle mir ein silbrig helles Vorspiel vor bei diesem Lied mit hellsten Registern, von oben nach unten, meinetwegen der Morgenstern landet, keine Ahnung, irgendwas, was glitzert. Oder noch besser, eine schöne Liedbegleitung an der Orgel, auch gerne am Klavier, aber an der Orgel noch besser, wenn man einen Zimpelstern benutzt. Du weißt, was ein Zimpelstern ist, liebe Katrin?
Sagen wir es mal so, ich weiß, wie er klingt. Der Kantor am Meißner Dom setzt den öfter mal ein. Aber was ist er genau?
Erstmal ist es eine Überraschung. Immer wenn der angeschaltet wird, ups, was ist denn das hier? Bimmelt das irgendwo? Ist so wie kleine Triangel. Es ist ja ein mechanisches Effektinstrument an der Orgel. Ne? Es ist nichts anderes. Ich stelle mir immer vor, die Barockzeit, wo dieser Zimpelstern besonders beliebt war, die waren ja auch so begeistert von Uhren oder von kleinen Mechaniken und da war das natürlich immer irgendwie noch ein I-Tüpfelchen, wenn man einen Zimpelstern an der Orgel hatte. Also ein kleines Rad beginnt sich zu drehen, das ist mit Glöckchen, mit Schellen besetzt. Das wird natürlich angetrieben durch den Wind der Orgel und die Glöckchen spielen und es entsteht so ein silbrig-helles Gebimmel. Oft ist der Zimpelstern auch schön sichtbar am Prospekt dran und es ist ja oft ein goldener Stern, der sich dreht.
Ganz genau.
Das passt doch hervorragend zu unserem Lied.
Ja, das ist so, das nimmt das spielerisch leichte, fröhliche so schön auf. Ne?
Ja.